Es ist auch mir eine Freude, heute Morgen wieder einmal in eurer Mitte sein zu dürfen. Das kleine Gekrabbel da hat mich daran erinnert, dass ich mittlerweile fünffacher Urgroßvater bin und meine helle Freude daran habe. Heute Morgen möchte ich über das Thema sprechen, das Geheimnis des Glücks. Dazu lese ich uns einen Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, und werde diesen Text dann mit weiteren Bibelbeispielen und Lebensbegebenheiten verdeutlichen. Da heißt es: Als Jesus die vielen Menschen sah, Matthäus 5, 1, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er sie zu lehren und lehrte sie. Und er sagte: Selig, glückselig, beneidenswert glücklich. Ein Wort, das unseren inneren Erwartungspuls gleich höher schlagen lässt. Denn dahin tendiert unsere innere Kompassnadel. Ihr wisst, so ein Kompass, wie die Ranger sie haben, da zittert die Nadel, bis sie sich eingenordet hat. Und so ist es in uns: Glück, Erfüllung, ein reiches Leben. Darauf sprechen wir an. Das weiß die Werbung. Habt ihr gemerkt? Das ist immer die Zielrichtung. Die genau wissen, das suchen die Menschen. Ob sie glückliche Hausfrau mit der Persilwäsche ist, ob es das neue Parfüm ist oder ob sie Bonuspunkte sind und. Wenn ich das alles so sehe, dann denke ich, boah, da zielen so viele Pfeile der Werbung auf unsere innere Erwartung, die wir haben. Alle möchten glücklich sein. Das Wort, das hier verwendet wird, ist schwierig zu übersetzen, denn in der ursprünglichen Bedeutung wird es nämlich auf Gott angewandt. Paulus schreibt an Timotheus: der selige Gott. Damit wird deutlich, dass selig nicht irgendwie eine so alt gewordene, fromme Haltung ist, so still vor sich hin lächeln, im Sessel sitzen, dass selig nicht irgendwie so ein Partygefühl sein kann, dass selig nicht irgendetwas sei, was wir so in unserer Vorstellung haben. Wenn das nämlich von Gott gesagt wird, dann müssen wir aufmerken, dann ist das ein absoluter Wert, der durch nichts zu überbieten ist. Und Jesus steigt mit seinen Jüngern auf einen Berg und Tausende umgeben diesen Berg. Und dann beginnt er: Glückselig! Wisst ihr, wenn die Menschen und wir alle längere Ohren hätten, die würden sich ganz hoch aufstellen. Aber innerlich geschieht das, weil uns das anspricht. Ja, da denken wir, was ist denn das Geheimnis eines solchen seligen, glückseligen, ja, einige übersetzen beneidenswert glücklichen Leben? Was kann das nur sein? Wir denken jetzt an großartige Dinge, die dieses Geheimnis dann erfüllen. Wenn wir aber den Text weiterlesen, dann werden wir zunächst so ein wenig abgelöscht, wie die Schweizer sagen. Mir gefällt dieser Ausdruck, weil er so richtig deutlich macht, was dann in uns passiert. Denn es heißt nicht, glückselig, wer ein Sechser im Lotto hat, glückselig, wer ein Rolls-Royce hier, glückselig, wer in der Bergstraße eine Villa hat, glückselig. Und dann würden wir alles Mögliche summieren, denn wir verbinden der Erwartungshaltung glückselig immer mit haben. Und jetzt kommt die Überraschung, ja geradezu dies Ablöschen. Jesus sagt nämlich, beneidenswert glücklich sind die geistlich Armen. So muss man hier den griechischen Text übersetzen. Armen, ja, das hat nicht gerade so den besten Klang. Da denken wir an Menschen, die nicht genügend zu essen haben. Gibt ja genug davon. Wir denken an Menschen in Lumpen. Wir denken an Menschen in Flüchtlingslagern. Wir denken an Menschen, ja, die es zu Millionen gibt auf dieser Erde. Und die sollen glücklich sein? Nein, ohne Frage, sie sind es nicht. Das sind auch Bilder des Elends. Da schauen einen Augen an, die hungrig sind, so verlangend, so suchend. Nein, darin kann das Geheimnis des Glücks nicht liegen, arm zu sein. Obwohl ein Körnchen Wahrheit ist dran, weniger reich ist die Chance, größer glücklicher zu sein. Als wie ein achtarmiger Krake nur alles an sich zu ziehen und sich damit zuzumauern für das eigentliche Glück. Nein, die materielle Armut meint Jesus nicht. Er meint auch nicht die intellektuelle Armut. Wir sprechen ja von Leuten, die eben einen hohen Quotienten haben, die reich sind an dem Potenzial des Intellekts, die denken können, die begabt sind und so weiter. Und die, die nicht so viel davon haben, die einen niederen Intelligenzquotient haben, bis hin zu solchen, die sogar eine Einschränkung und Behinderung haben. Wenn wir an solche Menschen denken, die Hilfe brauchen, beschützende Hilfe brauchen, weil sie eingeschränkt sind in ihren intellektuellen Fähigkeiten und auch geistigen Fähigkeiten, dann wird uns klar, die können es auch nicht sein, die da von Jesus glücklich gepriesen werden. Nein, deswegen spezifiziert Jesus das auch. Er sagt, die da geistlich arm sind. Oder wie man auch übersetzen kann, in schon erklärender Weise, die arm vor Gott sind. Wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir auf einen anderen Berg mitsteigen. Nicht nur auf diesen, den Berg der Seligpreisungen, wo wir dann andächtig sitzen, um das Geheimnis des Glücks aufzunehmen, zu verstehen und zu erfahren, dann müssen wir einen anderen Berg mit ersteigen. Wir gehen nahezu anderthalb Jahrtausende zurück. Das Volk Israel, das 400 Jahre in Ägypten war, dort herangewachsen ist, zu einem zahlenmäßig großen Volk von etwa 4 bis 5 Millionen Menschen. Denn die Bibel sagt uns, dass alleine dort über 750.000 Männer im wehrfähigen Alter waren. Dann heißt es, dass es ebenso viele junge Frauen gab. Das heißt es, dass dann ihre Eltern- und Großelterngenerationen, die Kinder, waren große Familien. Wenn man das hochrechnet, dann war das nicht ein kleines Häufchen, das das aus Ägypten zog. Das waren annähernd 400-500 Millionen Menschen. Und die wurden jetzt von Mose auf die Halbinsel Sinai geführt, an dem Berg Gottes. Und dort redete Gott zu Mose und sagt: Steig herauf, komm zu mir. Und Mose stieg herauf, der ganze Berg bebte in Erdbeben. Oben war eine lohende Flamme. Es war also alles andere wie beglückend. Und dann sprach Gott. Der sogenannte Dekalog, die 10 Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann führt Gott aus. Du sollst keinen anderen Gott haben. Du sollst keine Bilder von Gott machen. Du sollst Zeit für Gott haben. Du sollst deine Eltern ehren, Generationen eingebunden leben, Mitmenschlichkeit leben. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht lügen, stehlen, betrügen. Du sollst nicht begehren. Und dann kommt Mose mit diesen Tafeln zurück und stellt was fest. Das Volk da unten macht gerade alles das, was Gott verdeutlicht hat, dass das massiv am Ziel vorbeiführt. Und Mose ist so empört, dass er diese Tafeln von Gott selbst beschrieben nimmt und gegen den Felsen wirft und zerschmettert. Und Gott sie in Zweitauflage da nochmal ausführt. Wenn wir verstehen wollen, was es heißt, vor Gott arm zu sein, dann müssen wir auf diesen Berg steigen. Und dann müssen wir auf diesen Katalog schauen und dann spüren wir, wir sind nicht das, was wir eigentlich von Gott her sein sollten, ja, von Gott her waren, was unsere Bestimmung war. Arm definiert sich nämlich nur im Gegensatz zu reich. Wenn es den einen Begriff nicht geben würde, würde Armut gar nicht als gesonderter Begriff auftauchen. Und das führt uns zurück an den Beginn der Menschheit. Wir stammen nicht evolutionär von irgendwelchen hochentwickelten Säugetieren ab. Das ist ein mythischer Aberglaube, wo gewisse Fakten wissenschaftlich korrekt ermittelt wurden. Aber die sind im Sinne einer Ideologie erklärt worden. Und das Ganze heißt dann wissenschaftlich und Evolutionstheorie. Der letzte Teil dieses Wortes verrät, dass das keine gesicherte Wissenschaft ist, sondern lediglich eine gewisse Sichtweise. Nein, die moderne Wissenschaft, die eindringt in das Erbgut des Menschen, zeigt uns, dass das Erbgut so vielfältig ist, da ist keine Chance für den Zufall, da ist keine Chance, dass aus nichts etwas wird und dass es aus wenig mehr wird und dass aus den zaghaften Anfängen der Mensch in seiner heutigen Intelligenz wird. In der Zelle, in der DNS und RNS, da liegen in einem Raum kleiner als die Spitze einer Nadel über 30.000 Erbinformationen, die in Wechselbeziehung unser ganzes Dasein in unser Menschsein bestimmen. Wenn das nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung durchgerechnet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlich. Denn die Chancen stehen, wenn sämtliche Atome des Weltalls gezählt würden, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch durch Zufall entstanden ist, immer noch unmöglich. Nur keiner hat den Mut. Und wenn wir dem ein wenig nachdenken, dann spüren wir auf einmal, hoppla, das ja ganz zentral in der Tiefe unseres Daseins, in der Fragestellung, wer sind wir, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das sind ja Dimensionen, die heute gar nicht beantwortet werden, weil man sie nicht weiß und noch tiefer, weil man sie nicht will. Das führt uns zurück, als Gott den Menschen schuf, nach Leib, Seele und Geist. Der Leib ist ein Wunderwerk Gottes. Unser Gesicht hat über 50 oder 40 Muskeln, kann über 50 Eindrücke vermitteln. Unsere Hände mit den verschiedenen Knochen, was können wir alles gestalten, was können wir denken mit all dem, wenn man darüber nachdenkt, den Mut zum Denken hat, kann man nur staunen. Die Bibel sagt, Gott formte den Menschen aus den Substanzen der Erde. Gott hat sich die Finger schmutzig gemacht. Gott hat geformt. Aber wir sind nicht nur ein Leib. Das ist ja, was vordergründig jetzt unser Leben bestimmt. Aber wir sind auch eine Seele. Die Bibel versteht unter Seele etwas klarer definiert als die Psychologie. Die Bibel versteht darunter die Bereiche Emotionen, dann die Bereiche der Kognition, der Erkenntnis, des Nachdenkens und den Bereich der Aktion, des Handelns. Das ist unsere Seele. Gott gab uns Gefühle, sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Diese Informationen verarbeiten wir. Wir reagieren auf unsere Umwelt. Wir denken darüber nach und kommen dann zu Entscheidungen. Das ist unser Leben. Aber Gott gab nicht nur Leib und Seele. Gott gab auch den Geist. Er blies ihn ein. Und wir wurden lebendig in unserer Leiblichkeit. Er blies ihn ein. Und wir wurden in unserer Persönlichkeit, in unserer Seele, er blies ihn ein. Und damit tragen wir Ewigkeit in uns von Gott. Denn Gott hat gesagt, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bilde. Das ist die Ebenbildlichkeit des Menschen. Und können wir uns vorstellen, dass das vollkommenes Glück ist mit Adam und Eva. Das hat Gott sogar noch vervollständigt. Die ganze Schöpfung ringsherum hat Gott geschaffen, dann das Weltall und all diese Dinge, alles Ausdruck der Liebe Gottes, die das Beste will. Und als Adam so dort stand, eigentlich schon komplett und glücklich, da sagt Gott, es ist nicht gut, dass er allein ist. Und er schuf die Eva. Nun haben wir ja in unseren Bibelübersetzungen, Gott nahm eine Rippe, nachdem er Adam hat in den Schlaf fallen lassen. Aber aus dem Hebräischen lässt sich ebenso und viel sinnvoller lesen, Gott nahm eine Zelle und ließ Eva daraus werden. In der Zelle ist nämlich genetisch der Unterschied zwischen Mann und Frau festgelegt. All die heute proklamierten Zwischenformen, die gibt es überhaupt nicht. Das sind Anmaßungen. Und Gott gab dem Menschen die Gemeinschaft der Liebe, der Ehe, auch die Sexualität. Da spüren wir auf einmal, das ist doch unbelastetes Glück. Da sind nicht Dinge hineingekommen, die wir zur Genüge kennen, mit all den Spannungen, Verwerfungen, Zerbrechen und was alles dazu beiträgt. Gott gab dem Menschen den freien Willen. Warum? Damit er lieben konnte. Nur ein Wesen, das einen freien Willen hat, kann lieben. Ohne freien Willen wäre der Mensch nur eine Marionette an Fäden, nur ein Programm, das irgendein Programmierer geschrieben hat, in dem Fall Gott. Aber das hätte er sich ersparen können, das ist kein Gegenüber. Er gab ihnen einen freien Willen. Der freie Wille ist nur dann richtig frei, wenn er eine Entscheidung hat. Und deswegen sagt Gott, ihr dürft von allem essen. Vom Baum des Lebens, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht. Es geht jetzt nicht um den Vitamingehalt dieser Früchte oder irgendwas. Es geht darum, um klar zu machen, dass freier Wille, Betätigung der Liebe, verantwortete Entscheidung ist. Wir spüren, das ist eine Weite, eine Dimension von Glück, die wir nicht haben. Denn der Versucher kam, wir lesen in der Bibel von der Schlange. Vom Hebräischen kann man lesen, glänzender. Und das stimmt auch mit dem anderen Namen des Teufels, Luzifer, Lichtträger, überein. Sollte Gott gesagt haben. Jetzt wird die liebevolle Gemeinschaft angezweifelt. Von Gott zum Menschen. Gott engt euch doch nur ein. Eure Autonomie lässt er nicht gelten. Nehmt doch selber. Entscheidet doch selber, was gut ist. Wählt doch den eigenen Weg zum Glück. Sie wählten ihn, aber es war der Weg ins Unglück, weil sie damit den Kern des Glückes verloren, die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch trägt immer noch Ewigkeit in sich. Sünde, das heißt, angesichts der Dinge, die Gott auf dem Sinai verkündigt hat. Sünde ist also im Kern Zielverfehlung auf der Suche nach Ewigkeit und Glück. In allen Bereichen. Zielverfehlung auf der Suche nach Ewigkeit und Glück. Und jetzt kommt Jesus am Anfang seines Dienstes und Lebens. Er selber kam, aber jetzt nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, nicht im Gericht, sondern er kam zu uns, um uns herauszuholen aus dieser Situation. Und er sagt, beneidenswert glücklich, wer seine Armut vor Gott erkennt. Und schaut, das ist das Problem. Wir halten uns alle immer für die, ja, die wir sind oder sein wollen. Aber wir sind das nicht. Wir verfehlen das Ziel, nach dem Ratschluss Gottes zu leben, weil wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir haben keine Kraft dazu. Alles wollen, alles planen, alle Bücher über Glück und Lebenserfüllung, wenn die Auflagen noch so hoch sind, führen nicht dahin. Und all die Likes, die man dann anklicken kann, bei all den Influencern, die ja alle auch in diese Richtung zielen, führen alle nicht dahin. Denn es ist zunächst wichtig, die Armut vor Gott zu erkennen. Wilhelm Busch, nicht dieser unglückliche Humorist, sondern der Evangelist und Pastor, der in Darmstadt während der NS-Zeit da verhaftet wurde und weil er seinen Mund nicht hielt, war ja später ein gottbegnadeter Evangelist und auch Seelsorger. Er besuchte eines Tages einen Mann im Krankenhaus. Um den stand es sehr ernst. Ärzte hatten gesagt, er hat keine Chance mehr. Und Wilhelm Busch trat an dieses Krankenbett und hat nicht die üblichen Sprüche, ja, es wird schon werden, nur Kopf hoch und so weiter. Er hat den Mann angeschaut, hat gesagt, sind Sie bereit für die Ewigkeit? Haben Sie Ihr Leben Gott gegenüber abgeklärt? Darf man das? Ja, man muss es, wenn man weiß um die Konsequenzen. Und dieser Mann schaute erschrocken auf und sagte, Herr Pastor, was denken Sie denn, wer ich bin? Ich stamme aus einer christlichen Familie. Ich war im Konfirmationsunterricht. Ich habe christlich geheiratet. Wir gehen mehrmals im Jahr in die Kirche, nicht nur Weihnachten, sondern auch zu anderen Gelegenheiten. Wir schicken unsere Kinder auch in den Religionsunterricht. Und wenn dann gesammelt wird in der Gemeinde, dann geben wir einen größeren Betrag. Und in der Firma, da setze ich mich ein. Was denken Sie denn, wer ich bin? Und während er das aufzählte, da machten seine Hände diese Bewegung auf der Bettdecke. Wisst ihr, wenn wir reden, verraten uns manchmal unsere Hände. Kriminalisten wissen das bei Verhören. Die achten auf solche Dinge. Weil wir sind da uneinheitlich, weil da etwas nicht stimmt. Und er häufte jetzt so all das, was er hatte, sein Reichtum vor Gott unsichtbar auf der Bettdecke auf. Und Pfarrer Busch schaute ihn an und sagt, wissen Sie, dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Wenn ich an mein Leben denke, ich habe als kleiner Junge schon gelogen. Ich habe als kleiner Junge andere verprügelt. Ich habe später in der Schule abgeschrieben, gelogen. Was ich in der Jugendzeit alles gemacht habe, möchte ich nicht aufzählen. Und dann sagt er, was ich dann im Krieg als Soldat im Ersten Weltkrieg durchlebt habe und selber getan habe. Wissen Sie, wenn das alles, wenn ich das zusammennehme, dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Und da hörte er auf mit den Händen, mit dieser Bewegung. Sie lagen still auf der Bettdecke und der Mann sagte, ja, wenn das so ist, ja, so ist es. Genau so ist es. Wir sind arm vor Gott. Und schaut, das ist der Schritt, aus der Autonomie selbst zu bestimmen, was der Wert des Lebens ist, aus der Autonomie seinen eigenen Wert festzulegen, aus der Autonomie, dass wir meinen, wir könnten Gott überzeugen mit dem, was wir tun. Das ist ein so fest verkrallter Irrtum in uns, wie ein Krebs, der mit seinen Ausläufern ein ganzes Gewebe zersetzt, ist in uns. Wenn hier nicht der Heilige Geist kommt und uns in unserem Gewissen überführt, haben wir keine Chance, das einzusehen. Ja, wir sind ja alle nicht vollkommen, aber wer immer strebend sich bemüht, den werden die Götter einmal gelingen lassen, frei nach Goethe und Humanismus und was wir alles haben. Nur, nichts davon führt zur Voraussetzung, das Glück zu finden, wenn wir nicht dahin kommen, zu erkennen, dass wir arm vor Gott sind, bettelarm, dass wir nichts zu bringen haben. Horcht in euch selber hinein, auch wenn ihr schon Christen seid. Auf was alles stützen wir uns noch Gott gegenüber? Aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Da ist nicht einer, der das Gesetz erfüllt, sagt Paulus. Und Paulus war ein Elite-Pharisäer, der nach jüdischem Glauben die 613 Gebote noch in tausenderlei Ausführungsformen ausgeprägt hatte, wie es der Talmud zeigt. Und wie es viele, viele Religionen dann auch mit all ihren Wegen und Vorschriften und so weiter tun. Nein, da ist nicht einer. Und wenn der Geist Gottes uns überführt, tief in unserem Inneren, Herr, nichts habe ich zu bringen. Ich kann vor dir nicht bestehen. Dann ist die Voraussetzung geschaffen für das Geheimnis des Glücks, dass es in uns wirksam werden kann. Aus diesem Erkennen, dass ich nichts habe, ist dann die Hinkehr zu Gott in Buße, hat auch keinen so hohen Wert, aber ist eines der wertvollsten Worte, weil es bedeutet Umkehr, Neubesinnung, auf das wahre Ziel ausrichten. Luther hat einmal so schön gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Er wusste warum, denn er hatte sich gegeißelt, er hatte gefastet, er hatte alles unternommen, um vor Gott zu bestehen. Nachdem er auf dem Weg von seinem Elternhaus zurück zur Universität, wo er Rechtswissenschaften studierte, erlebt hat, wie ein Blitz unmittelbar in seine Nähe einschlug und er zutiefst erschrak. Was wäre, wenn er mich getroffen hätte? Und ihm war klar, ich kann vor Gott nicht bestehen. Und Luther hat gekämpft, gemüht mit alledem. Bis er war schon Theologieprofessor an der Uni in Wittenberg, bis er in den Vorbereitungen zur Römerbriefvorlesung dann darauf stieß, dass Gott nicht Ausschau hält nach unseren Leistungen, dass Gott Ausschau hält nach unserer Gesinnung, die bereit ist, Armut und Unfähigkeit zuzugeben, damit Gott uns reich machen kann und befähigen zu einem glücklichen Leben. Und wenn wir das erkannt haben, überführt durch den Heiligen Geist, dann ruft Gott, komm, komm, komm. So rief er im Paradies, als Adam und Eva sich abgewandt hat in die eigene Autonomie. Da rief Gott in den Garten, wo seid ihr? Kommt doch! So kam Jesus und rief, kommt, kommt her, alle zu mir, die euch abmüht, selig, glücklich zu werden. Und so ruft auf dem letzten Blatt der Bibel der Heilige Geist, der Geist und die Braut sprechen, komm. Das ist der Kern des Evangeliums, nichts zu haben, um offen zu sein für den Reichtum Gottes. Ich habe als junger Christ im Alter von 18 Jahren an der Evangelisation mit Billy Graham im Hamburger Stadtpark teilgenommen, als Seelsorgehelfer. Und ich werde es nie vergessen. Nach dieser eindrücklichen Predigt dieses gottbegnadeten Evangelisten und er aufrief zu kommen, dann sang der Chor dieses Lied, jeden Abend wurde das wiederholt, mit dem Titel Ich komme, wie ich bin. Ich habe das noch so als Klang im Inneren. Ich komme, wie ich bin. Und dann standen Menschen auf, still, gingen nach vorne, zögernd, mit geneigten Häuptern standen sie vorne. Ich komme, wie ich bin. Und durften erleben, ich komme, wie ich bin. Jesus hat sie angenommen, denn Jesus ist für Sünder gekommen, nicht für Menschen, die eigene Werke, Selbstgerechtigkeit zusammenkratzen. Und darum sagt Jesus, beneidenswert glücklich die Menschen, die ihre Armut vor Gott erkennen. Ist das nur was für Sünder, die ertrunken wollt in der Gosse liegen? Das ist auch für gut situierte Bürger genauso. Und das ist auch für Christen, die ihr Christentum nur noch milieumäßig leben. Und das kann bis in unsere Kreise reichen. Es ist wichtig, immer wieder neu zu erkennen, wir haben nichts zu bringen. Weil wir nichts haben, gab Gott seinen Sohn. Denn hier heißt es, die da geistlich arm sind, denen gehört Gottes Reich. Die haben Teil daran. Gottes Reich ist der Ausdruck von Gottes Herrschaft, Gottes Handeln, Gottes Geben. Und wisst ihr, das Glück beginnt dann, wenn wir Jesus aufnehmen. Wenn er in unser Leben kommt, dann haben wir wieder die Blaupause der Ewigkeit in uns. Und das ist nämlich Gemeinschaft mit Gott. Dazu bedarf es keiner Sakramente, da bedarf es keiner Weihehandlung, da bedarf es keiner exzellenten und irgendwelcher Würden und Merkwürdenträger, sondern einzig und alleine Jesus aufzunehmen. Denn mit ihm ist das Reich Gottes gekommen. Jesus. Wer mich aufnimmt, sagt Jesus, der nimmt auch den Vater auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt das Leben auf. Da beginnt wieder der Strom des Glückes zu fließen, der blockiert ist. Dann schenkt er uns die Vergebung unserer Sünden. Niemand kann sich reinwaschen und selbst wenn er sich im Jordan taufen lässt und selbst wenn er sein Hinterzimmer voll Reliquien hat oder irgendwelche anderen Dinge, allein das Blut Jesu Christi, der für uns am Kreuz gestorben ist, kann uns reinwaschen von unserer Schuld und Sünde. Und dann rechnet Gott uns die Gerechtigkeit seines Sohnes zu und die ist vollkommen. Wir sind gerechtfertigt durch Jesus Christus und das war das Turmerlebnis von Martin Luther in Wittenberg, als ihm klar wurde, nicht was ich tue, nicht was Kirche tut, nicht was Gesellschaft fordert, allein was Gott für mich getan hat. Und das löste dann auch die Reformation aus. Immer wieder hat Gott das geschenkt, solche erwecklichen Aufbrüche, zurück zum Evangelium und zum Glück. Dann dürfen wir teilhaben an den Dingen, die Gott ursprünglich in uns hineingelegt hat. Die Gemeinschaft mit Gott, das Sprechen mit ihm, das zu ihm kommen mit all dem, was wir haben. Gott ist nämlich nicht der große Ewigkeitspolizist, der an der Kreuzung steht und nur darauf wartet, dass wir einen Tick zu spät fahren oder es ist schon rot oder irgendwie. Nein, Gott ist der, der wartet, damit er sein Leben in uns ausschütten kann. Paulus sagt, wie sollte er uns mit seinem Sohn Jesus Christus nicht alles geben? Er macht das in der rhetorischen Frageform der Beweisführung. Wie sollte, wenn er schon seinen Sohn gegeben hat, wie sollte Gott da noch eine Einschränkung haben? Die hat er nicht, sondern dann lässt er uns teilhaben an dem ursprünglichen Reichtum, wie er uns geschaffen hat. Dann haben wir eine Hoffnung für die Ewigkeit, wenn unser Leib, in dem wir noch unvollkommen hier sind, wir leben in Hoffnung, aber wir leben in Gewissheit. Wir leben in Erwartung, wir leben in freudiger Erwartung. Und Himmel ist ein Teil schon in unseren Herzen, in der Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Glück ist nicht gebunden an unser Bankkonto. Dieses Glück ist nicht gebunden an unsere gesellschaftliche Stellung. Dieses Glück ist nicht gebunden an unseren Generalcheck, Gesundheit, alles okay. Dieses Glück ist nicht abhängig von all den Dingen hier, sondern allein aus dem Reichtum Gottes. Nun, ich biege in die Zielkurve ein, obwohl ich versucht werde, jetzt erst richtig anfangen zu predigen. Aber ich denke, wenn ihr das bisherige innerlich aufmerkend verfolgt habt und gemerkt habt, hier passiert jetzt etwas über mein Begreifen und Denken hinaus in meinem tiefen Inneren, in meinem Herzen, dann darf ich dir sagen, das ist Gott, der durch seinen Geist an dir wirkt. Und er will nicht nur, dass du aufmerkst, beunruhigt wirst, sondern dass du kommst. Ich komme, wie ich bin. Und dann dürfen wir alles ablegen. Und dann darf alles entfernt werden, was uns erfüllt. Der große englische Prediger Charles Haddon Spurgeon hat einmal gesagt, Gott ist nicht einer, der volle Flaschen füllt. Das ist irgendwas für Spinner und Idioten. Gott füllt nur leere Flaschen und Gefäße. Und wisst ihr, was unser Problem ist, dass wir nicht mehr Segen empfangen? Weil wir nicht mehr dieser Offenheit zeigen und sagen, ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich immer mehr. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Und auch in diese Versammlung hinein spricht Gott, komm. Spricht Jesus, komm. Und spricht der Heilige Geist, komm zu der Quelle des Glücks. Komm zu Jesus, komm in sein Reich. Ich möchte noch beten. Herr, wenn wir deinem Wort Raum geben und dein Heiliger Geist es uns lebendig macht, dann spüren wir, dass all die Maßstäbe, all die Dinge, die unsere Zeit, Gesellschaft, unser Menschsein bestimmen, Herr, dass das niemals der Weg ist zu der Bestimmung, die wir von dir her haben. Wir danken dir. Weil wir nicht zu dir konnten, bist du zu uns gekommen. Weil wir nichts haben, hast du dein Reichtum bereit für uns. Danke, Vater, für die Liebe in Jesu. Danke für den Heiligen Geist, der das verdeutlicht. Ich möchte fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte so kommen. Ich komme, wie ich bin. Dann bitte ich dich, steh einfach auf. Hab den Mut, auch nach vorne zu kommen. Ich mache das nicht wegen einer Show, sondern weil ich innerlich spüre, Gott sagt, komm. Jesus sagt, komm. Der Heilige Geist wirbt darum. Es dürfen auch Gläubige kommen, die sagen, ich brauche neu den Segen Gottes. Ich brauche neu sein Wirken. Lasst uns miteinander kommen und beten. Ich lade euch ein, kommt nach vorne. Ich stehe schon hier. Ich komme, wie ich bin. Kommt ruhig nach vorne. Kommt ruhig noch hier näher. Herr, du hast gesagt, wenn wir zu dir kommen, wirst du uns nicht zurückweisen. Du hast gesagt, wenn wir so leer kommen, dann willst du uns füllen. Und du sprichst darüber, dass das Glück aus dem Herzen Gottes in unser Leben kommt, wenn wir dich aufnehmen. Du siehst diese lieben Menschen, die dich bereits kennen oder auch eine, die dich noch nicht kennen, die diesen Schritt getan haben. Und Vater, ich bete im Namen Jesu, dass der Heilige Geist jetzt sein Werk in ihnen, das er mit dem Ansprechen durch das Wort Gottes begonnen hat, weiterführt und vollendet. Herr, führe sie hinein in die Erkenntnis, dass du es bist, der unser Reichtum ist, dass du es bist, durch den wir vor dir bestehen, dass du es bist, der uns die Gnadengaben gibt, auch der Früchte des Geistes, die unser Leben neu füllen und gestalten. Vater, im Namen Jesu durch den Heiligen Geist segne ich diese Menschen und spreche ihnen dein ewiges Ja der Liebe zu. Ja, ich nehme euch, ich fülle euch und ich führe euch zum Ziel. Danke dafür. Ihr dürft wieder auf eure Plätze gehen, aber nehmt das im Herzen mit. Vertieft das, wenn ihr daheim seid, sucht Gespräche, Gebet, wenn ihr spürt, ihr kommt allein nicht weiter. Denn Gott möchte, dass ihr ein erfülltes, glückliches Leben für Zeit und Ewigkeit führen. Gott segne euch alle. Danke.